danke dir, segne auch diese Versammlung mit deinem Sprechen. Wir brauchen dich, denn du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben.
Amen.
Ja, liebe Geschwister, wir loben den Herrn für diese Zeit der Konferenz. Ach, dieses Wort Konferenz, wir können auch sagen, für diese Zeit der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und untereinander. Es ist immer sehr kostbar, wenn alle Gemeinden zusammenkommen, wenn alle Heiligen zusammenkommen, um gemeinsam sein Wort zu lesen, ihn darin zu suchen und zu finden. Und ich möchte ganz zu Anfang ganz allgemein sagen, wir reden hier nicht von einer universalen Einheit des Geistes. Natürlich hat die Bibel solch eine Wirklichkeit, dass alle wiedergeborenen Christen auf der ganzen Erde zusammen den einen Leib Christi oder zu dem einen Leib Christi gehören. Aber die Einheit, in die uns Gott berufen hat, ist nicht so eine nur überregionale oder überglobale Einheit, sondern es ist die Einheit der Heiligen an dem jeweiligen Ort, wo sie wohnen. Es ist die Einheit, für die der Herr alles gegeben hat. Es ist eine Gemeinde, von dem Paulus sagt, es soll eine Gemeinde sein, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen. Herr Jesus, bringe uns durch diese Gemeinschaft in diese Herrlichkeit hinein. Und wir danken dir, dass diese Einheit nichts ist, was aus uns produziert werden muss oder die wir produzieren müssen, sondern wir haben, wie das Wort uns sagt, die Herrlichkeit, die der Sohn vom Vater empfangen hat. Ich lese dazu Johannes 17, Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Wir haben heute eine Überschrift gewählt. Jesus nimmt uns in diese Einheit, die er mit dem Vater hatte und in der sie natürlich immer noch eins sind. In diese Einheit will er uns, die Gläubigen, hineinnehmen, dass wir untereinander eins sind, wie er mit dem Vater eins ist. Und er sagt in Vers 23, ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Lob den Herrn, unsere Einheit, also diese praktische, ausgelebte und erfahrene Einheit der Heiligen in der Gemeinde, in dem praktischen Gemeindeleben, das ist etwas, woran die Welt erkennen kann, dass der Vater den Sohn gesandt hat und dass er sogar diese Welt liebt. Wir alle kennen diesen Vers im Johannesevangelium. Gott hat die Welt geliebt und hat seinen einzig geborenen Sohn dahingegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dafür hat der Vater seinen Sohn gegeben. Geschwister, mich berührt es immer wieder neu, wenn ich es lese, wenn ich darüber sinne, wenn ich darüber im Gebet zum Vater spreche. Vater, du hast deinen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben. Aber nicht nur für eine Errettung von dieser bösen Welt oder eine Errettung von unseren eigenen bösen Neigungen oder eine Errettung von Tod und Hades und Sünde. Das alles hat der Herr mit in den Tod genommen. Aber das Resultat sollte sein, dass die Welt erkennen kann, dass der Vater den Sohn gesandt hat, an dieser Einheit, die wir in der Gemeinde haben. Nun, diese Einheit ist etwas ganz Besonderes. Und wenn wir sagen, Jesus nimmt uns in diese Einheit mit hinein, dann tauchen vielleicht viele Fragen auf. Ja, wie macht er denn das? Und wie hat er das vollbracht? Und wie können wir da heute hineinkommen? Ich habe diesen Vers in Johannes 14, Vers 6 nochmal ausgewählt.
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, dieser wahre Mensch, der den Vater zum Ausdruck gebracht hat, hat sich für uns durch den Prozess von Tod und Auferstehung zu einem Weg gemacht, dass auch wir zum Vater kommen können. Und mir ist das ein Anliegen heute Abend, dass wir niemals denken, nun ja, ich bin schon viele Jahre gläubig, ich bin schon viele Jahre Christ. Vater, jetzt komme ich einfach mal zu dir, ich will mal mit dir reden, möchte mal mit dir Gemeinschaft haben. Das Wort sagt, Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Wir brauchen dieses tiefe Bewusstsein, unser Weg zum Vater zu kommen, geht nicht über ein gutes Verhalten oder ich bin ja in einer religiösen Gruppe, in einer christlichen Gruppe oder Kirche oder Staatskirche aufgewachsen. Jetzt habe ich einfach den Freimut, zum Vater zu kommen. Nein, der Vater möchte, dass wir seinen Sohn nehmen. Mal streng genommen, er ist der einzige Weg. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann gibt es keinen anderen. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann gibt es keine andere Wahrheit neben ihm. Er ist die personifizierte Wahrheit von Gott, durch Gott und in Gott. Und er ist auch das Leben. So in allen drei Bereichen ist Jesus die Person, die wir brauchen, um den Weg zum Vater zu haben, um die Wahrheit zu erkennen und um das Leben zu berühren. Es scheint so, besonders für die, die schon mit dem Wort viel Umgang hatten, so klar zu sein. Und doch, finde ich, ist es wichtig, in so einer Konferenz diese Grundlage noch einmal vor Augen zu führen, dass Jesus spricht, ich bin der Weg. Wisst ihr, dieses Wörtchen, ich bin, ist schon im Alten Testament aufgetaucht, als Mose fragte, bevor er zu Pharao geschickt wurde, ja, was soll ich denn sagen, wer mich schickt? Was ist denn dein Name? Und Gott sagt ihm, ich bin ist mein Name. Das bedeutet der ewig Seiende, der ewig Existente, der ewig Lebende. Wir leben alle nicht ewig, aber unser Gott ist ein ewiger Gott. Und er ist ein gnädiger Gott. Und er ist ein barmherziger Gott. Und wir möchten gerne zu ihm kommen. Dafür brauchen wir Jesus. Dafür brauchen wir diese wunderbare Person. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte bei diesem Namen Jesus bleiben. Denn im selben Kapitel, Johannes 14, Vers 13, sagt Jesus, und was immer ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Und weiter sagt er in Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er auf ewig bei euch sei, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Seht ihr, hier kommt schon wieder dieser Geist der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit und er sendet uns diesen wunderbaren Tröster, den Heiligen Geist, als den Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Und er ist auch der Tröster, der auf ewig bei euch sei. Nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung ist der Herr aufgefahren zum Vater. Aber er hat uns nicht, wie er selber sagt, als Waisen zurückgelassen, sondern er ist zu uns gekommen. Wie denn? Als der Tröster, als der Heilige Geist, der jetzt in uns lebt und uns in alle Wirklichkeit, in die Erfahrung dieser Einheit von Vater und Sohn leitet, damit wir auch im Gemeindeleben solch eine Einheit miteinander erfahren. Es geht ja nicht um die Wahrheit, dass Vater und Sohn eins sind. Es geht um die Wahrheit und die Wirklichkeit und die Erfahrung, dass wir durch diese Herrlichkeit, die uns der auferstandene Christus in den Geist gesandt hat, eine Einheit erfahren, die die Welt nicht kennt, die man auch nicht imitieren kann. Und dafür hat er uns seinen Namen gegeben. Einerseits sehen wir das Werk Jesu, sein Sterben am Kreuz, sein Leben auf dieser Erde voller Hindernisse, voller Anfechtung. Aber all dies hat ihn nicht zurückgeschreckt, diesen Weg bis zum Ende zu gehen, nämlich bis zum Tode am Kreuz. Und ich lese mal diesen Vers in Philipper 2, Vers 8. Jesus Christus, er wurde den Menschen gleich und in der Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum, weil er so gehorsam war, hat ihn auch Gott hoch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Lobe den Herrn für diesen wunderbaren Namen. Er ist nicht nur ein Weg für uns. Er ist nicht nur eine Wahrheit für uns. Er ist das Leben für uns. Aber wir haben Teil an dieser Person durch den Glauben an seinen Namen. Gott hat diesem Christus einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Und dieser Name oder diesen Namen sind, wie Paulus im Epheserbrief sagt, auch alle Mächte und Gewalten untertan. Dieser Name ist ein errettender Name. Dieser Name ist ein befreiender Name. Dieser Name hilft uns praktisch. Ich komme zu diesem Aspekt der praktischen Einheit im Gemeindeleben. Wenn es mal nicht so rund läuft oder wenn ich Anstoß nehme, wie werde ich errettet? In seinem Namen. Ich bete, ich rufe ihn an, ich wende mich zu ihm, ich lese im Wort und plötzlich sehe ich, Halleluja, dieser Name ist ja erhaben über alle Namen. Dieser Name ist auch erhaben über dieses kleine Problem. Herr Jesus, in deinem Namen bete ich für meinen Bruder, für meine Schwester, dass wir alle eins seien. So wie du, Vater, mit Jesus bist. Oder so wie du, Jesus, mit dem Vater bist. Halleluja, das ist so wunderbar. Der Name Jesu ist so ein wunderbar rettender Name. Und schon gleich in der Apostelgeschichte, als die ersten Jünger, die Apostel, ausziehen, um das Evangelium zu verkündigen, wird der Name Jesu immer wieder als dieser Rettername genannt. Und lass uns dazu in Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen. Vielleicht kann das jemand für mich tun.
Keinem anderen ist die Errettung, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen.
Das ist so ein Kernvers. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie errettet werden müssen. Nicht können, müssen. Es gibt keinen anderen Namen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Wahrheit, es gibt kein anderes Leben, das wir haben wollen, als dieses Leben Jesu. Und dieses Leben wird uns auch zuteil in seinem Namen. Und immer ich sage, Herr Jesus, werde ich errettet. Und immer ich sage, Herr Jesus, du bist mein Herr, dann beuge ich meine Knie vor dem Vater. Dann komme ich zum Vater. Dann habe ich freien Zugang zum Vater. Und lass uns diesen Vers in Hebräer 2 auch noch lesen. Der ist sehr kostbar. Hebräer 2, 9 und 10. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt wurde und seines Todesleides willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. denn es geziemte dem, um des Willen alle Dinge sind und durch den sie alle sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Herzog ihrer Errettung durch Leiden vollendete. Und diese Verse zeigen uns auch, dass der Weg, den Jesus gegangen ist, ein Weg war, der sehr schwer war. Und ich glaube, nur er war qualifiziert, solch einen Weg zu gehen. Aber das Ziel war, viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen. Und sogar, er ist der Herzog der Errettung. Aber er wurde durch Leiden vollendet. Das heißt, für Jesus war es ein sehr schmaler Weg. Für Jesus war es ein sehr enger Weg. Er musste durch Tod und Auferstehung hindurchgehen. Aber Gott hat diesen Weg belohnt. Er hat ihn zum Herrn und zum Christus und zum Haupt über alles gemacht. Und als solcher hat er neues Leben und eine neue Möglichkeit für uns Menschen hervorgebracht, nämlich die Einheit, die Herrlichkeit Gottes durch die Einheit zum Ausdruck zu bringen. Und in Johannes 12, diesen Vers haben wir auch aufgeschrieben, Johannes 12 sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Lobe den Herrn. Der Tod Jesu ist ein Tod, der viele Weizenkörner hervorgebracht hat. Es war für ihn ein Kampf, aber auch gleichzeitig der Sieg der Auferstehung, weil Gott diesen Tod bestätigt hat, dieses Leben Jesu bestätigt hat, als den einzigen Weg, der zum Vater führt. Und wir brauchen Jesus Christus als unseren Retter und als unseren Zugang zur Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und viel mehr brauchen wir Jesus noch für die Gemeinschaft untereinander. Denn es ist relativ einfach, durch Jesus im Glauben zum Vater zu kommen und zu sagen, lob den Herrn, er hat mich mit dem Vater eins gemacht. Jesus hat mich mit dem Vater versöhnt. Ich glaube, dass Jesus meine Sünden weggenommen hat, damit ich jetzt vor dem Vater mit Freimut kommen kann, zu dem Thron der Gnade. Aber der praktische Test ist heute im Gemeindeleben, ob auch wir bereit sind, unser Selbst zu lassen, damit diese Einheit, nämlich die Einheit des Vaters und des Sohnes, in den Gemeinden und durch die Gemeinde an jedem Ort zum Ausdruck kommt. Für mich ist es kein Problem. Ich habe gestern gehört, dass viele aus Russland sich zugeschaltet haben. Ihr seid gläubig, ihr glaubt an Jesus Christus, ich auch. Ihr habt das ewige Leben empfangen, ich auch. Ihr habt Vergebung der Sünden, ich auch. Das ist alles sehr klar. Darin sind wir eins und das macht unsere Einheit aus, weil wir an Jesus glauben. Aber der Test, ob Gott wirklich mit uns vorangehen kann und uns in die Herrlichkeit führen kann, ist, wenn wir in einem praktischen Gemeindeleben miteinander nicht nur beten, sondern Gott dienen, den Heiligen dienen und diesen wunderbaren dreieinigen Gott zum Ausdruck bringen. Dann sehen wir plötzlich, wie schwer es manchmal ist, diese Einheit auszuleben. Und ich möchte schnell diesen Vers hineinnehmen von Epheserbrief, wo Paulus dafür betet, dass wir fleißig sein sollen, die Einheit des Geistes zu halten. Epheser 4. Seid eifrig bestrebt, die Einheit des Geistes zu halten. Wir haben diese Einheit des Geistes erhalten durch den Geist, der in uns wohnt. Aber wir brauchen diesen Fleiß, Christus auszuleben, durch Christus zu leben, damit wir diese Einheit des Geistes auch wirklich ausleben können. Und diese Einheit ist charakterisiert durch 7 Faktoren. Es ist ein Leib und ein Geist, wie wir auch berufen sind zu einer Hoffnung unserer Berufung. Wir haben nur einen Herrn, nur einen Glaube, nur eine Taufe, nur einen Gott und Vater aller, der ist in allen und durch alle und über allen und durch alle und in allen. Diese Faktoren der Einheit hat uns Christus, hat uns der Geist gegeben. Und diese Faktoren der Einheit sollen wir fleißig sein zu halten. Denn wenn wir etwas hinzufügen, dann spaltet sich der Leib. In so vielen Jahren des Gemeindelebens hier in Europa, wo es viele Gemeinden gibt, die durchaus erfahren haben, wie kostbar und herrlich es ist, in dieser Einheit des Geistes zu stehen und die Gemeinde, den Leib Christi am Ort auszudrücken. Und viele haben aber auch erfahren, wann immer ein anderer Faktor sich eingeschlichen hat, sei es ein besonderer Lehrer, sei es eine besondere Lehre, sei es besondere Praktiken, dann ist diese Einheit des Geistes verloren gegangen. Natürlich nicht für alle. Lob den Herrn. Es gab immer einige, ich würde sagen, das Gros der Heiligen hat erkannt, unsere Einheit ist Jesus allein. Unsere Einheit ist miteinander, weil wir festhalten an diesem wunderbaren Geist der Einheit. Und dieser Geist bringt neues Leben an jedem neuen Tag, damit wir diese Einheit fleißig festhalten können. Und dieser Geist des Lebens hat uns auch in eine neue Schöpfung versetzt. Lob den Herrn. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung da. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Lob den Herrn für diese Neuheit, die wir haben durch den Geist und in seinem Namen. Herr Jesus Christus, in diesem Christus, in dieser Einheit, lass mich das noch lesen, Galater 6, Vers 15, ich lese Vers 14 auch noch dazu, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes und des Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Lob den Herrn. Die Gemeinden stellen die neue Schöpfung dar. Da geht es nicht um Formen, da geht es nicht um Anbetungsriten oder Formen oder Normen, sondern es geht darum, ob dieses Leben Jesu in dir Gestalt gewinnt, ob Christus in euch Gestalt gewinnt, ob wir diese Erfahrung machen, ich bin mit Christus gekreuzigt, das heißt, ich bin gleichgestaltet seinem Tode und gleichzeitig auch der Welt gekreuzigt. Und dann haben wir eine neue Schöpfung und wir leben in dieser neuen Schöpfung. Ja, möge der Herr uns wirklich einen Eindruck vermitteln. Die Einheit, von der wir reden, ist wirklich die Einheit dieses wunderbaren Christus. Es ist die Einheit des Geistes. Es ist die Einheit des real existierenden Leibes Christi hier auf dieser Erde. Und diese Gemeinden bleiben im Buch der Offenbarung bis zum Ende. Und ganz am Ende der Offenbarung heißt es, dieses bezeuge ich den Gemeinden. Lob den Herrn, die Gemeinden hören nicht auf. Sie gehen durch unterschiedliche Erfahrungen hindurch, aber sie bleiben in der rechten Hand Gottes. Sie bleiben unter der Herrschaft und der Obhut unseres geliebten Herrn, der uns versorgt, der uns mit allem ausstattet, was wir für diese Einheit brauchen. Danke, Herr Jesus, dass du uns diese Einheit und diese Herrlichkeit, die du vom Vater empfangen hattest, gegeben hast, dass wir teilhaben können an dieser wunderbaren Einheit. Lob den Herrn. Wir sind versammelt in seinem Namen. So fing die Apostelgeschichte an. Alle waren beisammen, sie waren versammelt in seinem Namen und sie haben eine wunderbare Einheit ausgelebt. Ich kann die Verse jetzt aus Zeitgründen nicht mehr alle lesen, aber es ist wunderbar, diese Verse in Apostelgeschichte, die waren beständig beieinander im Gebet, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft der Apostel. Lob den Herrn. Das praktizieren wir auch im Gemeindeleben. Und darin wollen wir noch weiter wachsen und völliger zunehmen, damit der Herr etwas bekommt, nämlich eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel. Danke, Herr, für deine Gemeinden und danke auch für die praktische Einheit in den Gemeinden. Wir brauchen dich und wir suchen dich, denn du bist die Garantie für diese Einheit. Amen. Ja, jetzt gebe ich noch an unseren lieben Bruder Matthias. Möge der Herr weiter zu uns allen sprechen. Amen.
Ja, Herr, wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Oh, Herr Jesus, ja, es ist wirklich kostbar und wunderbar, wenn der lebendige Gott spricht. Es ist eine kostbare Zeit, die wir haben können. Ich bin dem Herrn sehr dankbar, auch wenn ich euch alle lieber sehen würde. Ich bin dem Herrn trotzdem dankbar, dass der Herr doch ein sichtbares Zeugnis hat auf dieser Erde. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zu diesem Punkt, vielleicht vorweg. Ich werde jetzt einfach noch den Punkt D auf der Gliederung beitragen. Ich möchte aber noch mal kurz zurückkommen und einfach bestätigen, dass es wirklich wunderbar, dass der Herr uns heute die Augen öffnen möchte, dass wir ihn heute anschauen können, wie wir gelesen haben. Die Decke, die über unseren Herzen liegt, muss weg. Die Decke, die über meinem Herzen liegt, Herr, nimm sie weg. Ich möchte dich anschauen und widerspiegeln. Ich finde es nämlich sehr kostbar, dass wir gesehen haben, dass Gott sich zum Ausdruck bringen möchte, ein Zeugnis haben möchte auf dieser Erde, gesehen werden möchte. Ich habe das sehr geschätzt. Gott, der unsichtbare Gott, will gesehen werden. Deswegen, was macht er? Er macht etwas Sichtbares. Er macht eine Schöpfung. Er ruft etwas ins Dasein, was man sehen kann. Und genauso auch heute, in der Zeit des neuen Bundes, gibt es auch eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung, ja, die will auch gesehen werden. Der Herr möchte heute durch seinen Leib auf dieser Erde gesehen werden, zum Ausdruck kommen. Lobt den Herrn, das ist eine hohe Berufung. Möge der Herr uns dafür die Augen öffnen. Ich möchte auch nochmal bestätigen, es ist nicht im Bereich des Verstandes, nicht im Bereich der Lehre oder der Rituale, sondern es ist im Bereich des Geistes. Es ist etwas, was der Herr uns, jedem Einzelnen von uns, vor Augen malen möchte, zeigen möchte. Ja, lobt den Herrn, er möchte uns in diese Einheit mit hineinnehmen. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, auch kurz zu der Überschrift. Jesus nimmt uns in diese Einheit mit hinein. Wir haben gelesen im Johannesevangelium das Gebet des Herrn, in dem er betet, Vater, bitte, lass alle Gläubigen eins sein, wie der Vater und der Sohn eins sind. Das war ein Gebet des Sohnes an den Vater. Eine Bitte, es liegt ihm am Herzen. Und wir haben auch schon gesehen, ich möchte es einfach nochmal bestätigen, die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater war wunderbar, war noch nie da gewesen. Es war eine Einheit. Sie waren nicht voneinander zu trennen. Und es ist zu groß und zu wunderbar, aber das Wort sagt es. Lobt den Herrn, das ist auch die Einheit, die wir untereinander haben. Und das ist auch mein Wunsch, die auch unter uns heute sichtbar werden möchte. Und jetzt möchte ich zu diesen Punkten hier kommen. Der Herr zeigt uns nicht nur eine Theorie oder eine Lehre über etwas, über irgendetwas. Nein, der Herr spricht zu uns und das Wort des Herrn ist die Wahrheit und der Herr selber ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Wahrheit in dem Zusammenhang hat auch die Bedeutung Wirklichkeit. Ich möchte den Vers in Johannes 14 noch einmal lesen. Vor diesem Hintergrund, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, Amen. Der Herr ist der Weg und er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Ja, Herr Jesus. Ich möchte jetzt kurz die Verse noch in Apostelgeschichte hier aufschlagen, die unter dem Punkt D stehen. Vielleicht kann es jemand vorlesen. Apostelgeschichte 11, Vers 23.
Als dieser hinkam und die Gnade Gottes sah, wurde er voll Freude und ermutigte sie alle mit Herzensentschluss an dem Herrn zu bleiben.
Lob den Herrn. Das ist der Punkt, der mir noch auf dem Herzen ist. finde diesen Vers wunderbar. Wir haben gesehen, in Apostelgeschichte fing das Gemeindeleben an. Menschen, die Jesus gekannt haben, die sein Wort gehört haben, haben geglaubt, dass das Werk, das der Herr getan hat, wahrhaftig ist und wirklich ist und haben es angenommen und das hat eine sichtbare Einheit bewirkt. Das hat sie zusammengebracht. Das heißt in der Apostelgeschichte auch am Anfang, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Durch diesen wirksamen Geist des Lebens, der die Grundlage der Einheit bildet, sind sie auch sichtbar. An dem Ort, an dem sie waren, hier ging es um, gerade was wir gelesen haben, um Antiochien. Dort waren die Gläubigen und die haben sich getroffen. Wir lesen auch, wenn man später weiterliest, in Vers 26, so dort wurden sie auch zum ersten Mal Christen genannt. Das heißt, man hat gesehen, sie gehören zu Jesus. Das war ein sichtbares Zeugnis. Diese Geschwister kannten den lebendigen Jesus Christus, den Weg, die Wahrheit, die Wirklichkeit und das Leben. Und das war auch ihr Ausdruck. Es kam etwas zum Ausdruck, das die Leute gesehen haben. Diese Menschen, naja, sie mussten ihnen einen Namen geben. Wie nennen wir die? Das sind Christen, die gehören zu Jesus. Am Anfang der Apostelgeschichte heißt es auch, sie waren, was steht dort in Apostelgeschichte? 2 Gelehrte mit großen Köpfen und hohen Lehren und viel Wissen im Kopf. Nein, sie waren einfache und ungelehrte Leute. Den Vers habe ich jetzt nicht genannt, das ist in Apostelgeschichte 4. Vers 13. Sie sahen den Freimut des Petrus und Johannes und verwunderten sich, denn sie hatten festgestellt, dass es ungelehrte und einfache Leute waren und erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Geschwister, das ist mir einfach ein Anliegen, das Sprechen des Herrn zu uns, was wir im Wort lesen, was wir hören, vielleicht viele Jahre schon gehört haben im Gemeindeleben. Der Herr möchte es in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Es muss Einzug finden in unseren Alltag. Und dafür braucht es einen Herzensentschluss. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Apostelgeschichte 11, Vers 23. Dort waren Geschwister und gab dort einfach eine Ermutigung. Barnabas kam dorthin und hat die Geschwister ermutigt, mit Herzensentschluss beim Herrn zu bleiben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle grundsätzlich in unserem Herzen einmal entschließen, ich gehöre Jesus. Für alle, die das vielleicht schon einmal in der Vergangenheit getan haben, ist es auch gut, mit solch einem Herzensentschluss beim Herrn zu bleiben. Nicht einem Menschen zu folgen, nicht Dingen, auch nicht Dingen in dieser Welt nachzulaufen, beim Herrn zu bleiben. Das ist eine Bewahrung. Lob den Herrn. Und ich habe einfach geschätzt, unser Gott lässt uns die Entscheidung. Unser Gott gibt uns, hat uns Menschen einen freien Willen gegeben. Im ersten Buch Mose, ganz am Anfang der Schöpfung, hat Gott den Menschen in einen Garten gestellt mit vielen, vielen Bäumen. Er hat ihm gesagt, du kannst von allen Bäumen essen, nur iss von diesem einen nicht. Wenn du von diesem isst, wirst du des Todes sterben. Er hat den Baum nicht mit Stacheldraht umzäunt. Er hat dem Menschen die Wahl gelassen. Wähle richtig, entscheide dich richtig. Auch später mit seinem Volk ging Gott ähnlich um. Im 5. Buch Mose sehen wir das ganz gut. Im 5. Buch Mose, Kapitel 30. Ja, da ist das Wort. Ich lese mal 5. Mose 30, Vers 14. Das Wort Gottes, es ist gut, denn er spricht. Das Wort ist nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Lob den Herrn, das Wort ist uns nahe. Es ist so gut, wenn wir das Wort hören. Aber es muss auch in uns, in mir, in meinem Herzen eine Wirkung haben. Und dafür möchte ich sorgen. Und das ist auch meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen. Auch in Bezug auf den Aufbau der Gemeinde. Die Einheit an dem Ort, an dem ich bin. Es entscheidet sich so vieles im Herzen eines jeden einzelnen Bruders und jeder einzelnen Schwester. Da sind wir alle mitverantwortlich. Ich lese weiter in 5. Mose 30, Vers 15. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Gott hat was vorgelegt. Er zwingt uns nichts auf. Er legt uns die Entscheidung in die Hände. Wählst du Leben oder wählst du nicht das Leben? Und weiter heißt es in Vers 19, ich nehme Himmel und Erde zum Zeugen, heute über euch zum Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst du und deine Nachkommen. Ich schätze, dass hier geht es schon ums Leben. Am Anfang im ersten Buch Mose auch Baum des Lebens. Hier auch, wähle das Leben. Und im Neuen Testament sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Geschwister, es ist notwendig, dass wir das Leben wählen. Dass wir uns für das Leben entscheiden. In vielen Situationen, auch wenn wir zusammenkommen in einer Versammlung, was wählen wir? Wählen wir, in unseren Gedanken zu bleiben, in unseren Sorgen zu bleiben? Oder wählen wir vielleicht mehr Wissen ansammeln aus dem Wort? Oder wählen wir das Leben? Ich bin ermutigt, ich möchte das Leben wählen. Und wer oder was ist das Leben? Lob den Herrn, es ist der Herr Jesus Christus selbst. Wähle ihn. Es gibt so ein Lied, ich glaube, das ist ein Kinderlied sogar. Wähle doch in jeder Lage Jesus. Das ist mein Anliegen, das auch in diesem Zusammenhang nochmal zu betonen. Es gibt viele Verse, die das zeigen, dass wir, ja, dass Gott es schätzt, wenn wir die richtige Wahl treffen. Ja, und es ist, ich habe hier unter Punkt 1a geschrieben, eine grundsätzliche Entscheidung, eine Grundsatzentscheidung. In Apostelgeschichte 2, ist dort eine gute Stelle, dort haben die Brüder das Evangelium verkündigt, die gute Nachricht von Jesus. Und ja, nicht nur von Jesus, sondern wie gesagt, sie standen dort als das Zeugnis der Einheit. Sie haben in Einheit den Wunsch gehabt, dass die Gemeinde vermehrt wird, aufgebaut wird. Und das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Dort haben einige Menschen das Wort gehört, auf den Herrn. Als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Lobt den Herrn. Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünde. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Lobt den Herrn. Das Wort ist ihnen durchs Herz gegangen. Es hat sie berührt. Wir sagen das gerne. Das Wort hat mich berührt. Ja, es ist gut, wenn der Herr unser Herz berühren kann. Und da soll es aber nicht aufhören. Wenn der Herr nur unser Herz immer berührt und berührt und das Wort berührt unser Herz, es ist eine gute, heilsame Wirkung für unser Herz. Aber wenn immer der Herr spricht, es braucht auch in uns eine Reaktion. Und ich finde diese Reaktion hier gut. Was sollen wir tun? Frag den Herrn mal, Herr, danke, dass du zu mir gesprochen hast. Was soll ich jetzt damit tun? Wir müssen nicht in Tateneifer verfallen und nur irgendwas tun für Gott. Auch nicht in Bezug auf den Aufbau der Gemeinde. Ich will nicht falsch verstehen, aber ich finde diese Frage sehr kostbar. Was sollen wir tun? Und dann sprach Petrus, was sie tun sollen. Sie haben sich taufen lassen und haben ihr Leben gewendet, haben eine grundsätzliche Entscheidung getroffen für ein Leben in Christus. Ja, das ist sehr kostbar. Glaube und Taufe, das bedeutet nicht nur, dass wir an Jesus glauben, sondern die Taufe bedeutet, dass wir in ihn hineinversetzt sind. Und das bringt mich jetzt auch zurück zu der Hauptüberschrift, die da auch von heute, auch in diese Einheit hineinversetzt sind. In die Beziehung zwischen Vater und Sohn und auch hineinversetzt in seinen Leib. Ja, das ist eine wunderbare Tatsache, der Glaube und die Taufe. Und in meiner Erfahrung und ich denke in der Erfahrung von vielen Geschwistern, die vielleicht im gläubigen Umfeld, im Gemeindeleben aufgewachsen sind, Glaube und Taufe ist eine wunderbare Grundlage. Aber ich denke auch, es ist notwendig, dass wir das auch ganz bewusst vor dem Herrn festmachen. Grundsätzlich die Entscheidung treffen, Herr, es ist mir wichtig. Es ist mir ernst. Ich möchte in meinem Leben, möchte dir mein Leben geben, mein Herz geben. Ich möchte in dir erfunden werden. Ich möchte, dass das nicht nur irgendeine Wahrheit ist, irgendetwas, woran ich glaube, was ich für richtig halte, sondern Herr, lass es in mir wachsen. So eine grundsätzliche Entscheidung bewahrt uns, denke ich, auch vor vielen Kompromissen, die wir als Gläubige in der Gefahr stehen, einzugehen. Kompromisse mit der Welt, Kompromisse auch mit der Religion. Herr Jesus, der Herr ist der Weg. Ist der Weg, das habe ich auch geschätzt. Es gibt einen Weg, der zum Leben geht. Das ist Jesus allein. Lob den Herrn. Diese grundsätzliche Entscheidung, die will Einzug halten in unser alltägliches Leben. Kolosser 2 heißt es. so wie wir den Herrn Jesus empfangen haben, auch in ihm wandeln sollen. In ihm wandeln. Ja, lob den Herrn. Der Herr hat uns mitgenommen, hat durch seinen Tod und seine Auferstehung die Grundlage geschafft, dass wir heute sagen können, wir sind in Christus. Ich bin in Christus. Ich möchte auch in Christus wandeln. Und das ist auch etwas, wo wir uns täglich und immer wieder üben können und müssen, uns bewusst zu sein, Herr, ich bin in dir. Jetzt kommt vielleicht eine Anfechtung oder jetzt stelle ich fest, ich hinke hier auf zwei Beinen. Ich weiß nicht mehr, wo ist der Weg? Herr, ich bin in dir. In Christus ist eine neue Schöpfung da. Und auch, ja, das ist auch sehr kostbar im Gemeindeleben. Auch wenn uns vielleicht, ja, die Geschwister um uns herum nicht ganz so passen, wie wir sie uns vorstellen. Auch da können wir sagen, Herr, ich bin in dir. Und nicht nur ich bin in dir, sondern die Heiligen an meinem Ort, an den du mich gesetzt hast, die sind auch in dir. Wir sind Brüder, lob den Herrn. Ich habe da noch einen kurzen Vers dazu. Das heißt in Römer 8, Vers 29, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleichgestaltet werden sollen dem Ebenbild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich bin dem Herrn dankbar für die vielen Brüder, für die vielen Geschwister. An meinem Ort, lob den Herrn, ich bin ermutigt. Ja, seid auch ermutigt, einander zu ermutigen, mit Herzensentschluss am Herrn zu bleiben. Das ist wichtig, wir brauchen das. Und wenn du vielleicht denkst, ah, der braucht keine Ermutigung. Ja, jeder von uns braucht Ermutigung, weil der Herr unser Herz bewahren möchte. Für dieses Zeugnis, für diesen Ausdruck der Einheit. Für diesen Ausdruck der Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn und auch uns untereinander. Amen. Ich habe aber doch noch einen Punkt auch auf dem Herzen, der mir da in dem Zusammenhang auch noch wichtig geworden ist. Ein Schlüssel ist, eine Hilfe uns bietet, nämlich das Wort. Ja, ich habe das hier geschrieben, zum Wort kommen. Es hat auch mit einer Entscheidung zu tun. Entscheide dich für das Wort. Entscheide dich, zum Herrn zu kommen, ihn zu suchen in seinem Wort. Wie fange ich meinen Tag an? Mit den Nachrichten, mit meinen Sorgen oder mit der Arbeit oder womit? Es gibt viele Dinge. Entscheide dich für das Wort. Das Wort ist so eine gute Grundlage. Und nicht nur das Wort im Sinne vom Buchstaben. Der tötet nämlich, aber der Geist gibt das Leben. Wir haben dazu vor kurzem hier in Berlin Verse gelesen im Lukas-Evangelium. Ich finde das gut, weil es ein Bild ist, das der Herr zeigt. Nämlich ein Bild von einem Menschen, der ein Haus baut. Und wir alle bauen auch etwas in unserem Leben. Das ist in Lukas 6, Vers 47, da heißt es, wer zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Meine Worte hört und tut. Ja, er ist gleich einem Mann, der ein Haus baute. Und was hat er zuallererst gemacht? Er grub und in die Tiefe ging und das Fundament auf den Felsen legte. Lob den Herrn. Solch ein Mensch möchte ich auch sein. Erstmal graben. Komm erstmal zum Herrn. Grab mal im Wort. Lies mal im Wort. Nimm dir mal Zeit. Entscheide dich dafür. Es ist vielleicht nicht die schönste Arbeit zu graben. Ich würde vielleicht lieber erstmal ein schönes Haus bauen. Aber der Mensch hier, der entscheidet sich zuerst mal zu graben. Und er gräbt auch nicht irgendwo hin, nur um zu graben, sondern er gräbt, bis er den Felsen gefunden hat. Das ist ein gutes Bild auf unseren Umgang mit dem Wort. Wir suchen darin den Herrn Jesus Christus, den Felsen. Und das bildet so ein Fundament. Das macht uns auch fest. Dieser Christus ist auch das Fundament für den Aufbau. Lob den Herrn. Und auch für diesen Aufbau. Es ist gut. Ja, vielleicht haben wir das dem Herrn schon mal gesagt. Vielleicht wissen wir es in unserem Kopf. Es ist auch gut, dem Herrn zu sagen, Herr, ja, danke, dass du mich in diese Einheit hineingenommen hast. Danke, Herr, dass du mich an den Ort gebracht hast, an dem ich bin, dass du mir die Geschwister um mich herum gegeben hast. Ich möchte mitbauen. Herr, ich möchte brauchbar sein. Behandle auch in meinem Herzen, wo ich noch unbrauchbar bin. Herr, aber ich bin willig. Solch ein Gebet, ich denke, das schätzt der Herr. Ich habe hier als Beispiel einen Psalm angefügt, müssen wir jetzt nicht lesen, das ist der Psalm von David. Zu Gott betet, weil er gesehen hat, der Vater braucht eine Wohnung. Er möchte ein Zeugnis haben, er möchte ein Haus haben und ich sehe es hier nicht auf dieser Erde. Wo ist es denn? Und dann hat er gesagt, meine Augen sollen nicht schlafen, bis du, Herr, eine Wohnung hast. Eine Stätte deiner Ruhe. Das ist auch eine gute Herzenshaltung für uns. Entscheide dich für den Aufbau. Das ist auch ein Segen. Da ist ein wirklicher Segen drauf. Lob den Herrn, auf dieser Einheit ist ein großer Segen. Ja, lob den Herrn, der Herr ist es, der in uns wirkt. Den Punkt habe ich noch ganz zum Schluss hier auch aufgeschrieben. Der Herr sucht nicht ganz besonders willensstarke Menschen oder ganz besonders fähige Menschen. Wir können auch ihm mit unserer Unfähigkeit begegnen und sagen, Herr, danke, du bist es, der in mir wirkt. Das ist Philipper 2, Vers 13. Ich denke, den Vers kennt ihr. Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Wirken für seinen Wohlgefallen. Ja, möge der Herr auch wirklich heute in dieser Zeit an allen Orten einen Ausdruck bekommen. Und das hat ganz direkt mit einem jeden Einzelnen von uns zu tun. Und auch mit einer Entscheidung in unserem Herzen, die ein jeder auch vor dem Herrn treffen muss. Lob den Herrn. Und so kann der Herr heute schon die Gemeinde hervorbringen, die herrlich ist. So kostbar ist dieses Zeugnis. Amen. Ja, lob den Herrn. Ich werde jetzt hier Schluss machen. Es gibt vielleicht noch Zeit, ein bisschen weiter Gemeinschaft zu haben.